Willkommen hier zur neuen Folge Track Limit, unser Formel 1 Podcast. Marcel ist wieder neben mir.
Hallo Jonas.
Oh, ich weiß nicht, es war ein wildes Wochenende.
Damit starten wir immer rein, aber
ja,
das
aber
war legendär.
Also dieses Mal, das war, ich brauche eine Pause.
Das, ja.
Definitiv.
Das können wir nicht jedes Wochenende machen, das macht unser Herz nicht mit. Und vor allem, es ist ja auch immer so, dass wir uns Notizen machen und das ganze Thema schon relativ ernst nehmen, während wir das gucken. Mhm. Aber ich habe diesmal einfach aufgegeben.
Ja.
Ich habe schon im Qualifying aufgegeben, mitzuschreiben. Ich habe im Rennen dann, nach den ersten 4 Runden, habe ich schon gemerkt, so, okay, nee, das wird nichts.
Ja,
ich habe das einfach genossen und es ist einfach so viel passiert. Also seht uns bitte nach, dass wir bestimmt die ein oder andere Situation nicht vergessen, aber nicht erwähnen können, weil es einfach, wir könnten hier wirklich jetzt nur über dieses Rennen einen 3-Stunden-Podcast machen.
Ja, oder allein über das Qualifying. Also ich meine, wann hatten wir das mal, dass 5 Leute im Qualifying
wirklich gecrashed sind? Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass so viele roten Flaggen in einem Qualifying gesehen zu haben. Ja, es war wild. Brasilien ist immer ein Rennen, worauf ich mich schon, habe ich dir ja auch schon erzählt, die ganze Woche irgendwie gefreut habe, weil dieses Rennen zeigt auch für die WM, wo wir jetzt sind, in welche Richtung das Ganze jetzt ausschlagen wird, ob es nochmal spannend wird, ob es jetzt doch Richtung Verstappen geht. Und also es war schon vor dem Rennen eine gewisse Spannung drin, aber dieses Rennen hat definitiv nicht enttäuscht. Und wenn ihr es nicht gesehen habt und jetzt nur über den Podcast hört, schaut es euch bitte an. Versucht irgendwo bei Sky oder auf YouTube mal so eine Zusammenfassung zu sehen. Es war brutal.
Ja, und selbst wenn man jetzt im Podcast dadurch gespoilert wird, das macht das Rennen nicht weniger interessant.
Genau so.
Oder das gesamte Rennwochenende, weil wir hatten ja wieder ein Sprintwochenende.
Mhm.
Das heißt, Freitag ein Training, dann danach das Sprint-Qualifying.
Mhm.
Und den Sprint dann am nächsten Tag.
Genau, Sprint und Qualifying am nächsten Tag, wobei das Qualifying, das wissen bestimmt schon viele, ausgefallen ist. Das haben wir dann auch bei Instagram dann bekannt gegeben gehabt. Also wenn ihr irgendwie Fragen, Anregungen oder sowas habt, dann geht gerne mal bei uns auf dem Instagram-Kanal Tracklimit oder Jonas Tracklimit heißt.
Jonas.tracklimit.
Genau.
Aber man findet den auch, wenn man nur Tracklimit eingibt.
Genau, dann könnt ihr gerne eure Gedanken oder eure Meinung zum Podcast, gebt uns gerne Feedback. Da könnt ihr gerne reinhören. Und da haben wir auch die Info bekannt gegeben, was jetzt mitteleuropäische Zeit, die neuen Startzeiten sind und ja, das Rennen wurde auch nach vorne verlegt. Das hat es halt alles ein bisschen schwierig gemacht, weswegen ich mir dachte, okay, dann machen wir da mal einen Post drüber. Aber kommen wir mal zum Training. Das Training ist ja unglaublich wichtig, das erste Training, weil du hast nur ein Training. Das Setup muss passen.
Ja.
Und die Herausforderung war ja, dass Regen auch angekündigt war. Sprich, alles, was du jetzt an dem Samstag herausfährst, kann an dem Freitag, genau, kann ja am Samstag schon wieder völlig daneben sein. Und das hat es spannend gemacht. Und ich möchte da gerne auch auf Mercedes direkt zu sprechen kommen, weil die hatten ja solche Probleme. Oder was heißt Mercedes? Eigentlich hatten alle Probleme, weil die Strecke in Brasilien hat einen neuen Asphalt bekommen. Wurde ja dann auch mit so Hochdruckreinigung dieses ganze Bitumen schon mal rausgezogen, dass das nicht so schmiert wie in der Türkei damals. Aber ich weiß nicht, wer den Asphalt verlegt hat. Es war schlimmer wie die Jahre zuvor.
Vor allem, ich habe, wenn ich es richtig mitbekommen habe, haben die da richtig viel Geld investiert, dass die Strecke besser wird.
Ja.
Haben auch extra Anti-Rutschfarbe und so für die ganzen Randmarkierungen benutzt. Also eigentlich sollte man meinen, sollte es besser gewesen sein, aber es war rutschig, dadurch, dass die Strecke natürlich noch nicht so viel genutzt wurde. Aber das viel größere Problem, es war bumpy wie Sau.
Ja, ja.
Also überall die Autos, wo die im ersten Training dann, also im ersten und einzigen Training rausgefahren sind, die waren alle viel zu tief. Die haben an Stellen geschliffen, wo die Autos einfach nicht schleifen sollten.
Mhm.
Also von der Geschwindigkeit her, die sind dann auch alle nach 1-2 Runden irgendwie stückweise wieder in die Box gekommen.
Genau.
Und das klaut natürlich auch richtig Zeit.
Richtig Zeit. Also auch Mercedes hat dann setup-technisch, sie sind rausgefahren, es hat überhaupt nicht gepasst, hat extrem viele Schläge gegeben und dann sind sie setup-technisch in 2 verschiedene Richtungen gegangen. Also Russell und Hamilton sind reingekommen und setup-technisch haben sie dann gesagt, okay, wir müssen hier aufsplitten und das bessere Setup nehmen wir dann. Blöd war nur, die haben lange umgebaut, fahren raus und es hat sich nicht verbessert.
Ja.
Und dann.
Es war anders. Es war einfach nur anders.
Genau. Und dann bist du an einem Punkt, wo du sagst so, okay, wir sind am Arsch. Punkt. Mhm. Weil dann kannst du nichts mehr machen. Die Zeit ist rum, das Auto fährt schlecht und die nächste Session ist dann schon die Qualifying-Session fürs Sprintrennen.
Mhm. Ich meine, Vorteil ist noch schwierig. Immer, dass man beim Sprintwochenende jetzt seit dieser Saison ja einen extra Park Fermé fürs Sprintrennen selber hat.
Mhm.
Und dann nach dem Sprintrennen dürfen die Mechaniker aber nochmal an die Fahrzeuge dran, um das dann fürs richtige Qualifying vom Sonntagsrennen nochmal anzupassen.
Mhm.
Aber es war auch eher so ein Tropfen auf einen heißen Stein.
Genau, genau. Und wenn ich mir die Trainingsergebnisse angucke, da kann man auch nicht viel von her ableiten, weil beispielsweise Perez ist auf dem 19. Platz gewesen, dabei lief das Auto gar nicht so schlecht an dem Wochenende.
Verstappen, das war fast gewohnt, ne?
Ja, aber Verstappen war auch bloß 15. Deswegen, es hat gepasst. Perez war eine Zehntel hinter Verstappen. Von daher, das sollte bloß mal, warum ich die beiden jetzt direkt anspreche, das soll bloß heißen, Russell ist auf 2 gefahren mit einem Auto, was nicht funktioniert hat, was extrem bumpy war,
mhm,
was nicht vorhersehbar war.
Behrmann auf die 3.
Behrmann auf die 3
im Haas. Super stabil.
Weil Kevin Magnussen, stimmt, das müssen wir auch noch sagen, Kevin Magnussen hatte eine Magen-Darm-Erkrankung und konnte das Wochenende nicht fahren.
Mhm.
Und da ist Oliver Behrmann für ihn eingesprungen. Ich habe den Namen richtig gesagt.
Ja.
Yes. Ja, es wird langsam. Ich muss mich dran gewöhnen, dass dann in der nächsten Saison...
Der wurde ja dann gestern im Rennen auch häufig genug erwähnt.
Er wurde häufig genug erwähnt. Und ich sage mal so, für Haas lief es dieses Wochenende nicht so gut. Das können wir ja, wie gesagt, schon mal spoilern. Aber Oliver Behrmann hat es halt geschafft, dass er immer wieder im Bild war. Und das ist für die Sponsoren wiederum ganz gut gewesen.
Ja.
Von daher hat er seinen Job eigentlich zumindest promotechnisch gut gemacht. Ja. Nee, alles gut. Er hat es wirklich spitzenmäßig gemacht. Und auch Colapinto war im ersten Training 13. Wie gesagt, kann man nicht viel von her ableiten. Aber das richtig Spannende kommt halt noch.
Ja.
Also, ja, wir müssen auf Sprintquali natürlich auch ein bisschen mit eingehen. Das hat auch im Trockenen stattgefunden und da haben dann alle so, in Q2 hatte ich das Gefühl, haben sie alle die Hosen runtergelassen und gezeigt, was geht.
Mhm.
Weil da sind die Zeiten nochmal deutlich gesprungen. Im ersten Qualifying ausgeschieden, machen wir jetzt keinen großen Hate raus. Die beiden, Aston Martin sind raus gewesen.
Mhm. Bei denen lief ja am Wochenende auch echt nichts.
Überhaupt nichts.
Also, die haben sich ja so nach hinten entwickelt über die Saison. Das ist echt schade zu sehen.
Joe hat wieder mal den letzten Platz gemacht. Und Yuki Tsunoda ist auch mit raus gewesen. Warum ich ihn jetzt erwähne, ist, er war hier 18. Und dann das Qualifying, was stattgefunden hat, hat im Regen stattgefunden.
Ja.
Und das können wir ja schon mal sagen, da hat er das Ding auf 3 gestellt.
Ja, das war sensationell.
Ja, also wirklich brutal. Ich dachte mir schon, als er dann in Q1 raus war, dachte ich mir so, oh, Lawson gibt ihm gerade die nächste Packung. Und das war im Trockenen auch so, denn Lawson ist ins Q3 reingekommen und hat das Auto einfach mal auf P8 gestellt.
Ja.
Das ist schon eine riesen Packung gewesen. Aber im Nassen war es halt umgedreht. Mhm. Und Lawson und Behrmann haben im Nassen noch nie ein Formel-1 Auto bewegt vorher.
Ja. Also man hat allgemein jetzt das Wochenende schon, also es gab sehr viele Kleinteile das ganze Wochenende über. Und ich glaube, da muss man auch die ganzen jungen Fahrer und die Rookies mal in Schutz nehmen.
Ja.
So, dass die unter den Wetterbedingungen überhaupt nur im Ansatz so die Pace mitgehen können dann.
Ja.
Diesen ganzen Druck, jetzt eine Qualifying Lap hinzuhauen und so. Dass das überhaupt im Ansatz funktioniert, Respekt dafür. Und gut, wenn man halt ein bisschen übertreibt im Regen auf der Strecke mit so einem Asphalt, dann
sieht es ja nicht besser so gut aus. Wenn du schon extreme Grip-Probleme hast und dann hast du beim Anbremsen so eine Bambi-Zone,
ja,
dann blockieren die Räder viel schneller, als du es überhaupt
erwartest. Das bringt ja die ganze Balance aus dem Gleichgewicht.
Von daher, also der Schwierigkeitsgrad an diesem Wochenende war so hoch wie bei noch keiner Strecke dieses Jahr. Und ich kann es schon mal so sagen, für mich war das Rennen eines der schwersten, besten und als Zuschauer geilsten Rennen, die wir die letzten Jahre gesehen haben.
Ja.
Auch 2021 hatte ja viele spannende Rennen, aber dieses Rennen war wirklich was Besonderes. Und während man es gesehen hat, hat man gewusst, okay, das ist jetzt ein Rennen, da reden wir in 10, 20 Jahren noch drüber, weil das geht in die Geschichte. Das war wirklich was für die Geschichtsbücher.
Definitiv.
Und auch Max Verstappen hat da was hingelegt für die Geschichtsbücher. Kommen wir aber später dazu. Ihr kennt ja meine Meinung zu Max ein bisschen. Und ihr könnt gespannt sein, wie ich heute über ihn reden werde. aber wir bleiben erstmal beim Sprint-Quali. Oder ja, Was soll man jetzt
noch aus Sprintquali? Ab zum Sprint.
Ab zum Sprintrennen. Sprintrennen ging im Trocknen los.
Mhm.
Es war relativ früh am Tag und
Hülkenberg ist raus. Der hat einen DNF. Damit können wir ja mal anfangen.
Hülkenberg hat den DNF.
Ja.
Stimmt.
In Runde 19.
Ah, jo, jetzt kommt. Ey, ist so viel passiert. Ich habe jetzt erstmal überlegt, was war denn da für ein DNF? Aber da ist der Motor hochgegangen.
Ja, beziehungsweise angeblich das Getriebe.
Hat ganz schön gequalmt für Getriebe.
Ja, vielleicht hat man auch das nur gesagt, dass es das Getriebe war und es war irgendwie doch ein bisschen was anderes. Aber für den ging es auf jeden Fall nicht weiter. Und Aston Martin auch ganz hinten, ne? 18 und 19.
Mhm.
Sogar Zhou hat es weiter nach vorne geschafft.
Ja. Und ja, die Riesenkontroverse, wir haben ja das Sprintrennen zusammen gesehen, ne?
Mhm.
Die Riesenkontroverse war Piastri und Lando Norris. Lando Norris ist ja von der Pole gestartet.
Oh, ja.
Nee, halt, stopp. Von der Pole gestartet war Piastri, Lando Norris dahinter.
Genau.
Und auf P3 Charles Leclerc. Max Verstappen hat es auf die 4 geschafft gehabt. So, erstmal so, das ist die Ausgangsposition für den Start gewesen. Meine Vermutung war, Piastri lässt Norris vorbei, relativ zeitig am Start.
Ich dachte, die machen das in der ersten Kurve.
Ja, irgendwie so.
Wenn nicht in der ersten, dann auf der langen Geraden nach der dritten Kurve.
Und da habe ich mich gewundert, als die Ampel auf grün ging, Piastri zieht Norris sowas von vor die Karre.
Ja.
Da dachte ich mir so, okay, er will bestimmt nur Windschatten geben.
Ja, genau.
Das, also irgendwie so muss das doch abgesprochen gewesen sein, dachte ich. Und die zwei sind dann auch vorne weggefahren, haben es ganz gut geschafft. Leclerc war immer, er war nicht nah dran, er war aber auch nicht weit weg. Dann war er wieder mal nah dran, dann war er wieder weit weg. Und immer wenn sie die Chance hatten, mal die Position zu tauschen, haben sie die Position nicht getauscht. Mhm. Und dann ging am Boxenfunk ging genau dasselbe wie in Ungarn los, dass Norris immer gesagt hat, hey, wir haben doch drüber gesprochen, was ist denn jetzt hier los? Er soll mich mal vorbeilassen, bliblablub.
Ich verstehe es halt.
Und die haben es einfach nicht gemacht.
Überhaupt nicht.
Die haben es einfach nicht gemacht. Und das ging lange so.
Und angeblich haben die davor darüber gesprochen und Andreas Stella meinte auch so, nee, so Diskussionen wie in Ungarn, die wird es nicht mehr geben.
Aber die gab's.
Ja, also...
Aber die gab's. Und vor allem, es geht ja um die WM. Wir sprechen hier leider von, es ist ein Sprintrenner, da geht es nur um einen Punkt. Ne? In Ungarn haben sie 7 Punkte verschenkt
ja,
dadurch.
Aber dass sie bei einem Punkt schon sich so uneinig sind.
Mhm. Oder insgesamt haben sie 7 Punkte schon verschenkt, weil sie Papaya Bulls halt. Ne?
Ja.
Und dann waren die sich so uneinig und dann kam irgendwann die Ansage, ja, halte die Position bis zur letzten Runde. Und relativ, es waren 24 Runden und in Runde 19 hat Hülkenberg den Ausfall. Und stellt das Auto dann komischerweise aber genau so ab, dass du das Auto nicht sicher einfach mal wegschieben kannst, sodass eine Safety-Car-Phase kommen sollte oder virtuell Safety-Car ist dann gekommen. Und komischerweise kam das Safety-Car lange nicht, das virtuelle Safety-Car. Erst als dann schnell McLaren reagiert hat, weil das war eigentlich abzusehen, dass das Safety-Car bis zum Schluss bleibt zu dem Zeitpunkt. Dann haben sie schnell getauscht und nach dem Tausch kam dann erst das virtuelle Safety Car. Also da kann man schon die Vermutung äußern, dass die FIA oder die Rennstewards sehen wollten, dass sie noch schnell die Position tauschen, um die WM spannend zu halten. Das kann man so auch im Raum erstmal stehen lassen.
Ja.
Kann jeder gern seine eigenen Gedanken zu haben.
Wobei am Ende ja auch das Safety Car nochmal aufgehoben wurde.
Genau, das war also, aber zu dem Zeitpunkt halt noch nicht absehbar, wie schnell sie es da wegrühren kommen. Weil das war halt eine Position, rechts war Strecke, links war Strecke, das war genau in dieser Spitzkehre im Infield. Also es musste erstmal eine Weile weggeschoben werden tatsächlich. Ja, zum Schluss wurde es nochmal aufgehoben und dann, ja, vieles nicht passiert. Norris hat es gewonnen, Piastri Zweiter, Leclerc Dritter, Max Verstappen war aber auch immer direkt dran.
Mhm.
Von daher, Sprintrennen hat es schon in sich. Also es war geil.
Ja, definitiv. Also das, dafür, dass es eigentlich in Anführungszeichen nur ein Sprint war,
war schon war es
verdammt
sehr spannend. Viel Würze in diesem ganzen Rennen mit drin. Wir gehen jetzt hier nicht auf alle Details ein, weil es ist einfach viel zu viel passiert dann.
Ja.
Das Qualifying hat dann, oder das Rennwochenende hat jetzt so eine kleine Wendung genommen. Als das Qualifying losging, dachte ich mir so, hä, warum ist jetzt hier nichts im Feed? Funktioniert ja gar nicht. Hab da ein bisschen Live-Tickern rumgeguckt und hab dann gehört, ah, alles klar, oder gelesen, dass viel Regen ist und alles verschoben. Long story short, das Qualifying wurde abgebrochen und auf Sonntag verschoben.
Ja, ich glaube, Ortszeit war es dann Sonntag, 7.30 Uhr.
Ganz früh.
Ja, es ist brutal früh. Also auch auf dem Formel 1 Instagram-Account, da zeigen die ja immer, wer wann ins Paddock kam und dann irgendwie Norris um 6.05 Uhr oder so
Ja.
und alles. Und ach, keine Ahnung, also kurze Nacht für einen sehr anstrengenden und langen Tag bei allen.
Ja, und der Tag wird noch super anstrengend
Ja.
bei sehr, sehr, sehr vielen. Vor allem die Mechaniker haben mir extrem leid getan. Weil das Qualifying, was dann stattgefunden hat, es hat geregnet. Die sind mit Heavy-Wets gefahren, sind mit Inners gefahren. Und es gab so viele Unfälle. Also es war, glaube ich, das Qualifying mit den meisten roten Flaggen, die wir bis jetzt hatten.
Ja. Fünf Unfälle.
Fünf Unfälle.
Also
Krass.
fünfmal wirklich viel kleine Carbonteile. Heftige Unfälle. Albon zum Beispiel, der konnte gar nicht starten.
Das stimmt, der hat das Auto so zerlegt, dass die Mechaniker das bis zum Rennen nicht mehr geschafft haben. Man muss auch dazu sagen, Colapinto hat es auch abgelegt, das Auto. Sprich, Williams hatte jetzt zwei Fahrzeuge, die sie hätten reparieren müssen bis zum Rennen, was 5 Stunden danach war, glaube ich.
Nee, am Ende dann dreieinhalb.
3,5, weil so viele roten Flaggen waren,
Ja,
da hat sich so nach hinten
genau.
verschoben, bis sie dann das Auto hatten, waren es vielleicht nur 3 Stunden, die sie zur Verfügung hatten bis zum Rennstart. Und da kriegst du keine zwei Autos
Aber
zusammengepflastert.
weißt du, wie das ist, ob die Mechaniker auch an den anderen Fahrzeugen dann arbeiten dürfen oder wie die sich das einteilen? Weil im Grunde genommen gibt es ja pro
Pro Fahrer
Fahrzeug,
ein Team?
ja, gibt es ja
Ja.
ein komplettes Team, was für das Fahrzeug verantwortlich ist.
Aber ich glaube, das lösen sie intern, weil wenn jeder hat da so seine Arbeitsabläufe oder sein Zuständigkeitsbereich, wenn da jetzt jemand dann noch zwischendrin mit rumfummelt, dann könnte es, glaube ich, schwierig sein. Wenn jetzt aber solche Ausnahmesituationen entstehen, wie jetzt am Wochenende, ich meine, das ist ein Team, trotzdem ein Team. Und die werden sich da untereinander vorher schon absprechen, hey, pass mal auf, wir brauchen jetzt hier Manpower, das Auto lassen wir erstmal links liegen. Kannst du wenigstens ein paar Zuarbeiten oder sowas machen? Also es sind halt schon Teams.
Schon mal den neuen Unterboden
Genau,
holen.
und ich glaube, es ist nicht verboten. Das müssen sie intern klären und ich gehe mal davon aus, dass die Mechaniker da mit gesundem Menschenverstand rangehen und sich da vorher alle absprechen. Aber wenn jetzt ein normales Rennwochenende ist, dann glaube ich, jeder baut sein Auto selber auf, jedes Team. Aber in dem Moment kann ich mir schon vorstellen, dass dann von Albon die Mechaniker da auch schon ein paar Zuarbeiten mitgemacht haben, um das Auto von Colapinto wieder ready zu bekommen. Weil es war ja wirklich schon abzusehen, das Auto war eingeschlagen, das war Fritte. Vor allem hinten, wo der Motor sitzt und wo die ganzen Feinteile sind. Ja.
Ich bin mal gespannt, ob es da noch weitere Infos jetzt gibt im Laufe der nächsten Tage, weil es sah schon sehr komisch aus. Also er hat zwar relativ weit am Streckenrand angebremst, aber ich hatte irgendwo gelesen, dass es wohl in dem Moment, wo er auf die Bremse ist, einen Piepton gab. Was halt eigentlich immer so der Hinweis ist, dass irgendein Fehler aufgetreten ist.
Ja.
Weiß ich nicht, ob das noch kommuniziert wird, ob da jetzt wirklich was an der Bremse irgendwie war oder
Das
die
war ja das Erste, was er vermutet hat, ne?
Elektronik oder so. Ja, er hat es ja direkt gesagt und dann danach hatte ich halt das mit dem
Ja.
Piepton, den er aufs Ohr bekommen hat, gehört.
Man muss auch sagen, Alonso zum Beispiel ist auch, hat er auch einen Unfall und ist auch relativ doll eingeschlagen, fand ich. Und das waren alles solche Momente, wo der Fahrer eigentlich nicht mehr reagieren konnte. Also, das war mitten in der Kurve und mitten in der Kurve so richtig wie so ein Schnipsen, so bam, Auto
Ja,
weg.
auf einmal weg.
Ja, und du hast keine Zehntelsekunde Zeit, um darauf zu reagieren. Und so hat sich das bei Albon irgendwie auch angefühlt. Er bremst an und anstatt nach links zu fahren, das Auto zieht einfach nach rechts weg.
Ja, die wurden immer Richtung Bande gezogen, die
Genau,
Autos.
die wurden so überrascht davon.
Das sah so ein bisschen aus wie die, wie in Austin, wo die Mercedes
Ja.
beide, abgeflogen sind jeweils. Die sind ja auch direkt weg gewesen, nur dass es dieses Mal noch schneller und noch extremer war, dadurch, dass es halt geregnet hat. Aber ganz, ganz wild. Also es ist nicht so, dass die irgendwie sich krass verbremst haben oder so dann.
Dann gab es natürlich im zweiten Qualifying auch noch eine Situation mit Lance Stroll. Er ist in der zweiten Kurve oder dritten Kurve, also zumindest im Senna S, ist er auch abgeflogen. Würde ich ihn jetzt auch keinen Vorwurf machen, weil die Jungs sind am Limit unterwegs und dann ging es ab. Aber er stand jetzt halt noch so da und hat die ganze Zeit versucht, noch vor und zurück zu fahren, um das Auto wieder loszubekommen. Und demzufolge war ganze 40 Sekunden lang nur eine gelbe Flagge, obwohl eigentlich, wenn du von außen auf das Auto geguckt hast, hast du ja gesehen, okay, rote Flagge, der kommt da nicht mehr weg. Und das war das Problem, weil Max Verstappen war zu dem Zeitpunkt auf Position, jetzt muss ich nochmal gucken, zweites Quali auf Position 12. Genau, Position 12 war er in dem Moment. Und das hat ihn halt die Runde versaut, als dann die rote Flagge kam. Aber komischerweise konnte Norris noch eine schnelle Runde fahren.
Ja.
Und das hatte auch wieder so ein bisschen Geschmäckle, aber nicht mehr dieses Geschmäckle, was ich immer anspreche, war ja eigentlich immer pro Verstappen. Jetzt ist aber dieses Geschmäckle wieder Richtung pro Norris gewesen. Ja. Und das irgendwie das ganze Wochenende. Und ja, wie soll man das handhaben?
Wobei ich dazu auch eine zweite Perspektive noch auf X gelesen hatte.
Ja.
Dass die FIA das wohl gemacht hat, dass alle, die ihre Runde angefangen hatten, die noch zu Ende fahren können.
Mhm.
Weil es halt generell durch die ganzen Red Flags und so schon so knapp war.
Ja.
Und das Stroll ist ja in Sektor 1 abgeflogen.
Genau.
Und zu dem Zeitpunkt war in Sektor 1 niemand mehr. Also es gab jetzt nicht den Grund, dass es zu einer gefährlichen Situation im Sektor kommt. Und deswegen hat man sich wohl dazu entschieden, dass die Leute, die auf ihrer Runde sind und gerade irgendwie Sektor 2 oder 3 langfahren, dass die ihre Runde noch zu Ende fahren können.
Mhm.
Weil der Track an der Stelle war ja, gab es keinen Grund, langsamer zu machen.
Ja.
Und dass man erst danach halt, sobald die durch waren, die Runde abgebrochen
hat. Genau. Und Verstappen war ja auch zu dem Zeitpunkt raus gerade, weil selbst, ich glaube, Leclerc hat ihn da gerade rausgekickt gehabt aus den Top Ten zu dem Zeitpunkt.
Und der hatte sowieso einen langsamen ersten Sektor, richtig, dadurch, dass er halt da, wo Stroll von der Strecke abgekommen ist, langsamer machen musste wegen der gelben Flagge. Also der hätte es sehr so wahrscheinlich oder so nicht mehr reingeschafft.
Genau. Demzufolge war seine Startposition die 17.
Mhm.
Und
wegen der Motorenstrafe, die noch dazu kommt.
Ach ja, stimmt. Ja. Eine Motorenstrafe kam noch dazu, 5 Startplätze. Seine Startposition war die 17. Und ja, Endergebnis vom Qualifying hat mir wirklich sehr gefallen. Lando Norris auf 1, Spitzenausgangsposition. George Russell auf 2. Mit dem Mercedes, mit den Hamilton überhaupt nicht klar kam.
Ja.
Also wirklich null. Hamilton war in Q1, glaube ich, sogar schon raus. Ich muss nochmal gucken.
Na, ich meine auf 12 oder 13.
Ergebnis, erste Qualifying-Session, Hamilton 16.
Oh. Oh, so mies. Oh.
Wait. Jo, 16. Hä? Oh, ich bin auch im Sprint-Quali, sorry. Ja, passiert.
Zu viele Qualifying.
Zu viele Qualifying. Nee, ich war nicht im Sprint-Quali.
Dann war es wirklich die 16.
War wirklich die 16. Hamilton war raus.
Oh, mies.
Jo.
Mies.
Naja, nichtsdestotrotz, Yuki Tsunoda auf 3.
Das war jetzt sensationell.
Halte ich fest. Esteban Ocon auf 4 und dahinter direkt Lawson auf 5.
Mhm.
Also man merkt, im Regen spielt das Auto schon gar nicht mehr so eine große Rolle.
Aber da dann auch krass, dass Lawson es so weit nach vorne geschafft hat.
Yep.
Also mit der wenigen Erfahrung, die er im Vergleich zu vielen anderen im Grid hat.
Hat er das richtig stark gemacht, vor allem diese Regen-Sessions da. Das war ja nicht nur ein bisschen Regen, das war ja schon, man muss fahrig was drauf haben, um da überhaupt über die Runde zu kommen. Das hat man dann auch im Rennen gemerkt. Oh, ich weiß, wir müssen das Qualifying abkürzen. Es ist, das Rennen ging erstmal ein bisschen verrückt los, hatte ich das Gefühl. Ganz normal, ging in die Einführungsrunde und Stroll ist in der Einführungsrunde abgeflogen.
Ja. Ich dachte mir, das
kann man mal machen.
Nicht wahr sein.
Weißt du, was mein erster Gedanke war? Letztes Jahr war das, glaube ich, da ist Leclerc in der Einführungsrunde abgeflogen.
Ja.
Auch in Brasilien. 2 Kurven später. Obwohl, Stroll ist auf der Geraden abgeflogen, aber ja, 2 Kurven später, ist Leclerc mal abgeflogen. Ich glaube, es war letztes oder vorletztes Jahr auch in Brasilien in der Einführungsrunde. Und deswegen dachte ich mir so, ja, okay, kann passieren. Machen wir ihnen keinen Vorwurf.
Es sah aber auch, muss man dazu sagen, wieder sehr komisch aus, weil er ist beim Anbremsen auch einfach rechts in die Bande abgebogen.
Jo, ohne Lenkbewegung, ohne alles, einfach gebremst und das Ding ging ab. Und das war halt, da mache ich ihm überhaupt keinen Vorwurf, kann passieren.
War auch angeblich ein Bremsenproblem bei Alonso, war dann auch im Rennen, der hatte Probleme mit der Bremstemperatur.
Mhm.
Also irgendwas scheint da nicht ganz gepasst zu haben, das Wochenende bei denen.
Jetzt kommt aber der Punkt, wo ich auch nicht weiß, wie ich die Situation einschätzen soll. Er konnte weiterfahren. er hat versucht, schnell wieder die Lücke zu schließen auf das Fahrerfeld und wollte natürlich schnell wieder auf die Strecke. Dabei ist er aber, wollte er eine Abkürzung durchs Kies nehmen, in Anführungsstrichen Kies, das war ja wie so Granulat.
Ja.
Und ja, hat das Fahrzeug da festgefahren.
Ja, ich weiß genau, wie man die Situation einschätzen kann.
Ja.
Es war einfach nur absolut dämlich.
Findest du?
Ja.
Ja gut, die haben ja auch Streckenbegehung. Er weiß ja genau, wie das Granulat da ist an der Stelle.
Ja, und er hätte ja noch bremsen können, um da nicht reinzufahren.
Hast du dir das mal angeguckt?
Ja, klar. Wir haben uns hier onboard
angeschaut. Die onboard habt ihr euch auch angeschaut.
Also da reinzufahren und dann zu sagen, ja, I'm beached.
So. Vor allem die Diskussion dann noch mit
seinem Mechaniker. Er hätte ja trotzdem, anstatt da reinfahren zu können, einfach rückwärts langfahren können wieder.
Ja, ist ja auch gut rückwärts wieder zurückgerollt, ne? Oder dann einmal einen Mon-E-Ti da hingelegt, mal kurz Traktionskontrolle. Achso, die haben ja eh keine. Von daher,
es sah sehr...
Okay,
sehr peinlich
wir lassen aus. Das jetzt so stehen. Es war eine peinliche Aktion.
Ja.
Es ging aber dann noch weiter. Es ging wieder auf die Startaufstellung. Es war klar, dass keiner die Runde fahren kann. Und Start wurde abgebrochen. Mhm. Norris fährt los, Russell fährt los. Tsunoda und Lawson, die dahinter waren, dachten sich so, ah, okay, ich fahre auch los. Ocon dann irgendwie auch, also so ein bisschen Mitzügler. Aber es gibt, was ich selber nicht wusste, zwei verschiedene Signale. Mhm. Ich dachte auch, ja cool, nochmal extra Formation Lab. Aber es gibt ein Signal für eine extra Formation Lab und es gibt ein Signal für Start abgebrochen. Mhm. Extra Formation Lab wird nur ausgerufen, wenn das ganze Fahrerfeld in der Position steht.
Mhm.
Aber das war schon wieder so weit auseinandergezogen, weil es da vorher schon ein bisschen Trouble gab, dass sie gesagt haben, okay, Start abgebrochen. Russell und Norris haben das falsch interpretiert, fahren los.
Mhm.
Und dadurch sind dann auch im Hinterfeld wieder die einige nicht losgefahren, bis dann von den Stewards dann die Anzeige kommt, okay, macht alle mal jetzt noch mal eine extra Formation Lab, sonst haben wir hier Probleme. Und das war auch ein sehr wildes Bild.
Ja.
Weil eigentlich war der Start abgebrochen, sie hätten stehen bleiben müssen, die Mechaniker dürfen wieder ins Auto und nach 10 Minuten geht's dann los. Ja,
das finde ich aber super komisch. Also macht natürlich Sinn, wenn man jetzt dann diese beiden unterschiedlichen Vorgänge hat.
Mhm.
Aber ich finde es komisch, dass dann in dem Fall nicht wirklich eine rote, die Ampel auf rot gegangen ist, sondern gelb geblinkt hat.
Genau.
Also mach halt rot, dann ist klar, dass man nicht losfahren darf.
Genau, ja. Also für mich war auch, blinkt gelb, extra Formation.
Blinkt ja auch nicht gelb, die ist ja auch rot, wenn man nicht fahren darf.
Als das gelbe Blinken losgegangen ist, muss ich sagen, wäre ich selber als Fahrer auch losgefahren. Das heißt für mich extra Formation Lab. Aber das ist nochmal so ein Signal, wo da wirklich da steht, extra Formation Lab. Und das war nicht da und dadurch kam es dann wieder zu Verwirrungen. Und normalerweise wäre das so, dass es da eine Riesenstrafe für gibt, weil du darfst nicht losfahren, wenn eigentlich es nicht erlaubt ist. Und normalerweise hätten Russell und Norris, ja, Tsunoda kann man halt einen Schutz nehmen ein bisschen. Der ist halt losgefahren, weil er dachte, okay, die fahren auch los. Normalerweise hätten die ans Ende des Feldes gemusst.
Mhm.
Eigentlich.
Aber
diese Strafe gab es nicht, weil es wurde erst nach dem Rennen entschieden. Ich glaube, man kann das wieder mit zwei verschiedenen. Man kann es einmal durch die Verschwörungsbrille sehen.
Mhm.
Die wollen nicht, dass Norris von hinten startet. Man kann es aber auch so sehen, dass sie sich gedacht haben, Alter, hier passiert gerade schon wieder so viel. Die sind noch... selber, die Stewards sind selber noch ein bisschen, nicht überfordert, aber ein bisschen ausgelaugt noch vom Qualifying. Ist ja alles am selben Tag, alle früh aufgestanden, dass sie gesagt haben, okay, wir untersuchen das erst nach dem Rennen, wir reden mit jedem Fahrer nochmal. Vielleicht waren die Signale nicht eindeutig. Und am Ende gab es auch eine Strafe für Norris und für Russell, 5.000 Euro.
Mhm.
Geldstrafe.
Ja, und schwierig. Leclerc hat 10.000 Euro Strafe bezahlen müssen, weil er in der Pressekonferenz letzte Woche das F-Wort benutzt hat. Und sich dafür aber auch direkt wieder entschuldigt hat.
So, und jetzt musst du das also in Relation stellen, ne?
Das ist, weiß ich nicht.
Vor allem, es gab ja eine extra, also alle Autos sind eine Runde länger gefahren, sprich, es wurde Sprit verbrannt, der ganze Startaufstellung, das Rennen wurde um eine Runde gekürzt.
Hm.
Ja, also auch Taktik und Strategie wurde dadurch beeinflusst. Und dafür gibt es 5.000 Euro.
Ja.
Und ich sage einmal das F-Wort hier.
Ja, vor allem als... als Reaktion auf die Frage, was er sich gedacht hat, als er das Auto kurz verloren hat.
Ja,
so,
fuck.
Also hat er einfach nur wiedergegeben, was er da gedacht hat.
Genau.
Und das ist dann schlimmer als über Rot fahren, so basically.
Ja.
Weiß ich nicht.
Wild, wild.
Sehr komisch.
Ja, aber nichtsdestotrotz, Das Rennen wurde dann gestartet. Albon konnte nicht mit starten. Auch die Position von Stroll wurde freigelassen.
Sainz ist aus der Box gestartet.
Weil
der war auch einer der fünf, die im Qualifying das Auto in die Wand gesetzt haben.
Mhm. Auch in der, das war auch im Senna S. Mhm. Und zwar muss so ihr wisst, was ich meine, Stellen auf der Strecke. Es war einmal das Senna S und einmal die letzte Kurve, bevor es auf die lange Gerade geht. Und da gab es immer Probleme bei den Fahrern. Es ist jetzt erstmal völlig egal, was vorne passiert ist. Ich möchte über Max Verstappen sprechen. Er ist von 17 losgefahren in der ersten Runde. Schaut euch diese Runde mal an, weil das ist eine Runde, die werdet ihr so nicht wiedersehen.
Das ist sensationell gewesen.
Legendär und ich möchte immer diesen Vergleich eigentlich nicht ziehen, aber das war eine Runde wie von einem Senna.
Das war eine richtige Weltmeisterrunde.
Das war eine Weltmeisterrunde. Von 17 auf 11 in einer Runde und ich glaube nach zwei oder drei Runden war er schon auf 8 oder 7. Der hat am Anfang ein Tempo hingelegt und Max Verstappen ist ja halt so ein richtiger Regenfahrer und der hat einfach Talent, sobald es ein bisschen nass ist. Das spürst du einfach, dass er eine andere Schule genossen hat beim Kartfahren. Da gibt es ja so diese Story, wo die über seinen Vater Jos Verstappen, während andere schon abgebaut haben beim Kartfahren, hat er seinen Jungen nochmal rausgeschickt im Regen. Der wurde einfach geknechtet. Aber jetzt, das sind die Lorbeeren davon, die du da erntest.
Vor allem, man hat auch, finde ich, sehr gut gesehen, die Fahrer vor ihm, die waren halt einfach beschäftigt damit, die Karre nicht wegzuschmeißen. Ja. Haben gar nicht richtig drauf geachtet, da vielleicht eine Lücke zuzumachen, die entsteht.
Ja.
Und Max hat sich das von hinten angeguckt und sich gedacht, ja, okay, da ist mega viel Platz, dann fahre ich halt einfach da lang und an allen vorbei.
Ist an allen vorbeigefahren. Und das war auch wieder diese typische Regenlinie, die man eigentlich fährt. Ich kenne es vom Kartfahren, wenn du 24-Stunden-Rennen und so fährst und es fängt an zu regnen, dann machst du alles, aber du bleibst nicht auf der Ideallinie, weil da, wo der Gummi ist, da fängt es an zu rutschen. Und das war einfach so smart im Senna S, diese langgezogene Linkskurve, sich da außen hinzusetzen, da ist einfach mehr Grip, weil du hast auch noch nicht diese Gummiwulz, die da sozusagen am Ende des Rennens ist ja da überall Dreck. Ja. Aber am Anfang ist halt genau dort an dieser Stelle der Grip. Und er hat sich da hingesetzt und hat da locker zwei, drei Autos einfach mal außenrum überholt an der Stelle.
Ja.
Und das ist so dieses Typische, was du im Kartfahren eigentlich schon lernst, was halt er gelernt hat, weil er da stundenlang anscheinend im Nassen immer unterwegs war und die anderen nicht oder nicht so oft. War einfach brillant, war fahrerisch. Ich muss den Hut vor Max Verstappen seiner Leistung ziehen. Es war ein weltmeisterliches Rennen.
Ja, absolut. Also was der da hingelegt hat, vor allem auch unter dem Druck, ne?
Ja.
Wenn man bedenkt, dass für ihn jetzt auch so das Rennen mit der Entscheidung war, ob es mehr in seine Richtung geht für die WM oder ob es doch noch spannender wird.
Und es wurde noch spannender. Lando Norris war leider nämlich nicht fehlerfrei geblieben.
Ja. Er hat mal wieder den Start verkackt.
Also. George Russell direkt vorbeigezogen.
Ja.
Woran hat es hier gelegen, ne?
Also, ich weiß es nicht. Vor allem, es sah erstmal so aus, als ob er einen ganz guten Start hatte. Und dann ging aber irgendwie gar nichts. Und dann hat er direkt mal den Start verloren.
Aber die haben sich natürlich vorne auch richtig gegeben. Die sind auch weggepusht. Norris war die ganze Zeit dran. Und ja, Max Verstappen hat von hinten aufgeräumt. Perez hat sich in der ersten Runde noch gedreht gehabt sogar. Es sind halt sehr, sehr, sehr viele Dinge passiert, die wir jetzt hier gar nicht alle aufschlüsseln können. Aber ich möchte über eine Sache gern mit dir reden.
Jo.
Was hältst du über die Entscheidung von der Rennleitung, das Safety Car rauszuholen?
Weiß ich nicht. Ich fand, auf der einen Seite, ja, die Bedingungen.
Wir müssen erstmal aufklären, die haben das Safety Car rausgeholt, ohne dass ein Unfall passiert ist.
Ja.
So, genau, sorry. Das
genau. Die Wetterbedingungen, die waren jetzt nicht so nice, hat man ja im Qualifying schon gesehen. Aber es war genau der Punkt, wo das Wetter wieder schlechter geworden ist, wo auch das Wasser an einigen Stellen wirklich krass auf der Strecke stand.
Ja.
Wo man auch dann in den Helikopteraufnahmen gesehen hat, wie wirklich hinter den Reifen noch so eine weiße Spur mitgezogen wurde.
Wenn du die weiße Spur siehst, dann weißt du, es ist ultra nass.
Ja, aber ich meine, die meisten waren zu dem Zeitpunkt noch auf Inters unterwegs. Die waren bis dahin auch noch schneller. Dann gab es aber zwei, drei, die sind schon auf die Full Reds gegangen.
Jawohl, das waren einmal die Racing Bulls und Paris.
Jo, genau. Mhm. Und da hat man schon gesehen, das geht noch. Und vor allem, die waren dann, habe ich gelesen, 5 Sekunden schneller.
5 Sekunden. Paris war im ersten Sektor 5 Sekunden schneller wie Verstappen.
Ja, wie brutal ist das denn? Und dann ist das der Punkt, wo die Strategie von den Teams den Unterschied machen kann.
Mhm.
Und dann kommt das Safety Car raus. Also in der Situation, wenn die der Meinung sind, das passt nicht wettertechnisch, es kann nicht gefahren werden, es ist zu gefährlich, dann mach halt eine rote Flagge.
Genau.
Aber was bringt es, hinterm Safety Car herzufahren? Das verändert ja nichts.
Mhm.
Niemand kann überholen, das Rennen ist... Also das Renngeschehen selber, das wird ja dadurch erstmal eingefroren.
Richtig.
Und alle, die sich irgendwie mit der Strategie drauf eingestellt haben oder irgendwie in dem Moment dann mit dem cleveren Schachzug im richtigen Moment an die Box zu kommen, mhm, vielleicht ein paar Positionen noch gut gemacht hätten, die hatten auf einmal nicht mehr die Chance.
Richtig. Ich musste auch sagen, Leclerc hat ja so die Boxenstopps vorher ein bisschen eröffnet und ist wieder auf Intermediate-Reifen gegangen.
Ja, das habe ich gar nicht verstanden.
Wo man im letzten Sektor hast du gesehen, okay, es fängt gerade monsunartig an zu regnen. Leclerc kommt rein, ich dachte mir so, wow, krass, die haben ja schnell reagiert, gleich Regenreifen drauf. Und auf einmal schrauben die Intermediates drauf, dachte ich mir so, okay. Paris dann mit Regenreifen und die beiden Racing Bulls mit Regenreifen, dachte ich mir so, oh, da geht was. Weil, weil man hat schon gesehen, 5 Sekunden, wie gesagt, im ersten Sektor war Paris schneller. Die eine Runde und ich muss sagen, ich finde es schade für die Racing Bulls, weil die hätten ein Top-Ergebnis abliefern können.
Voll.
Mit dieser Taktik.
Voll.
Und solange nicht alle auf Regenreifen unterwegs sind, solange alle noch sagen, ja, der Intermediate, der scheint ja noch zu gehen, da brauche ich das Rennen nicht neutralisieren.
Ja, und zu dem Zeitpunkt ist noch nichts passiert auf der Strecke. Ich meine, man muss nicht immer abwarten, dass erst irgendwas Schlimmes passiert.
Ja, aber solange die noch Intermediate fahren, dann können die noch.
Aber von den Fahrern hatte ich jetzt auch nicht irgendwelche Funksprüche gehört, dass es zu gefährlich ist, dass es crazy ist, unter den Bedingungen noch fahren zu können. Mhm. Es war halt ein Rennen, es waren super schwierige Bedingungen.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt gab es aus meiner Sicht gar keinen Grund für dieses Safety Car.
Null, null. Also wie gesagt, die Rennleitung hat so eingegriffen, dass eigentlich von den Racing Bulls das Rennen versaut wurde.
Mhm.
Punkt. Auch Perez hätte ein Top-Ergebnis abliefern können mit dieser Taktik, auch wenn er bloß der Testfahrer für Verstappen war an der Stelle. Aber
ja, aber in dem Fall hätte es
war ja richtig. Es war ja richtig. Während des Safety Cars ist dann Colapinto abgeflogen. Wir haben ihn immer sehr gelobt, den letzten Podcast. Und wir wussten auch, es wird passieren, dass er einen Fehler macht. Ist jetzt wieder passiert, hat einen Fehler gemacht, hat das Auto während des Safety Cars abgeschmissen. Und man muss sagen, die Situation war halt so, dass es hätte jeden passieren können.
Ja.
Und da brauchen wir ihn auch nicht einen Vorwurf machen. Das Auto ordentlich zerlegt, tatsächlich. Also auch wieder ein sehr heftiger Unfall. Und dann kam die rote Flagge.
Ja. Hast du von ihm auch das Interview danach noch gehört?
Noch nicht.
Weil er meinte dann dazu, dass es komplett crazy war, überhaupt unter den Bedingungen noch hinterm Safety Car herzufahren.
Mhm.
Weil die Reifen Temperatur verloren haben.
Ja.
Also die Intermediates, die funktionieren ja auch bei Regen natürlich nur, wenn die Temperatur haben. Ansonsten ist es wie ein Reifen ohne Profil, da geht gar nichts.
Ja.
Und dadurch, dass so viel Wasser auf der Strecke war, war halt an den Stellen und auch an vielen anderen Stellen hat sich das so gestaut, dass halt Aquaplaning war, die wirklich mit dem Unterboden aufgesetzt haben.
Ja.
Dadurch, dass die auch nicht so schnell gefahren sind, ist natürlich Downforce dann nicht das gleiche Niveau. Und das hat es dann, glaube ich, erst so richtig versaut von von allem.
Von allen. Man muss auch dazu sagen, dass Colapinto gerade aufs Feld aufschließen wollte und schneller unterwegs war wie die anderen.
Ja.
Also er ist jetzt nicht, als sie in der Linie hintereinander gefahren sind, dann abgeflogen, sondern wirklich beim Versuch ranzufahren.
Mhm.
Und das macht natürlich Sinn, wenn die Fahrzeuge auf der Strecke verteilt sind, bildet sich ja so eine leichte Ideallinie.
Mhm.
Aber wenn die alle an einer Stelle sind, dann sammelt sich ja das Wasser, hat mehr Zeit, sich zu sammeln. Dann kommt er angefahren mit ein bisschen mehr Tempo, den kalten Reifen.
Ja. Ja, oder kältere zumindest, weil er ja trotzdem langsamer machen muss wegen dem Safety Car.
Und dann ging es ab.
Ja,
also okay, das ist analysiert,
Das ist dann so der Moment, wo man sich denkt, so, okay, war das Safety Car jetzt wirklich
die richtige Entscheidung?
Ja, ich würde sagen, da hätte direkt einfach, wenn nur rot, entweder direkt eine rote Flagge oder einfach gar nichts.
Ja, oder mal den Hinweis geben, hey, sucht. Aber wieso Hinweis geben? Die sind alle alt genug, die können sich Regenreifen holen und fertig.
Ja,
solange Boxenfunk, 80% oder 90% vom Feld noch auf Intermediates unterwegs sind, dann greife ich da nicht ein.
Ja.
Fertig. Also, ja, schwierig.
Ja.
Ja, Nutznießer davon. Vorher waren Russell und Norris auch in der Box, weil es kam ein, nee, warte mal, es kam erst ein virtuelles Safety Car für Nico Hülkenberg.
Ah.
Hatte sich gedreht, hat sich festgefahren und da kam erst das virtuelle Safety Car.
Stimmt, ja, das war ja
das auch dürfen wir nicht vergessen. Und das haben dann Norris zum Beispiel genutzt, um dann wieder auf Inters zu wechseln.
Mhm.
Das virtuelle Safety Car wurde dann ausgelöst, weil Hülkenberg wurde er hat sich so festgefahren auf so eine kleine Kante.
Ja, ist so ein bisschen hängen geblieben.
Ja, die Streckenposten haben ihn dann ein bisschen runtergeschoben, er fährt weiter und ist auch einfach mal weitergefahren. In der roten Flagge haben sie ihn dann leider disqualifiziert, weil das wusste ich gar nicht, dass das mittlerweile verboten ist, sobald ein Mechaniker einen Streckenposten Hand angelegt hat, dass du dann raus bist.
Du musst aus eigener Kraft wieder
rauskommen. Okay, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht, war für mich eine neue Regel.
Krass.
Ich kenn's so, von früher war es halt, okay, die Streckenposten schieben dich raus, fährst weiter. aber okay. Ja, gut, klar. Ist ja auch für die Sicherheit, ja klar, dann könntest du ja immer mal so absichtlich einen Safety Car auslösen und dann weiterfahren, das macht für einen Teamkollegen.
Darf man eigentlich theoretisch aussteigen, das Auto selber runterschieben, wieder einsteigen und weiterfahren?
Ich glaube nicht. Ich glaube, du kriegst auch von deinem Team ein Signal, wenn du aussteigen darfst.
Ah, okay.
Damit die Strecke auch sicher ist. Man hat es an Sainz zum Beispiel gesehen.
Mhm.
Carlos Sainz ist später im Rennen auch abgeflogen, hat das Lenkrad abgemacht und hat sich dann entschieden, ich probiere es doch nochmal, als dann auch Streckenposten schon da waren, hat das Lenkrad wieder dran gemacht und ist auch losgefahren. Und dafür hat er dann auch eine Geldstrafe am Ende bekommen, dass er wieder losgefahren ist und das Auto dann trotzdem abgestellt hat. Dafür gab es eine Geldstrafe.
Oh.
Weil er hat das Auto ja sozusagen schon retired in dem Moment. Und hat sich dann entschieden, weiterzufahren und das hätte eine potenzielle gefährliche Situation sein können, irgendwie in der Richtung.
Oh, ich weiß ja nicht.
Ja, viele Regeln. Nichtsdestotrotz, es war wichtig, dass Norris und Russell reingekommen sind.
Mhm.
Norris wollte schon länger reinkommen und Russell will eigentlich draußen bleiben, hat gesagt, hey, ja, also er hat schon erwartet, dass es eventuell eine rote Flagge irgendwann geben wird und dadurch vom Vorteil sein wird, dann länger draußen zu bleiben. Ocon selber wurde auch gefragt, hey, willst du jetzt reinkommen oder draußen bleiben? Ocon hat auch gesagt, nee, lass mich mal draußen. Wird auch gleich noch wichtig.
Mhm.
Und Max Verstappen ist auch draußen geblieben.
Ja.
Demzufolge wurde dann erstmal zwischenzeitlich wieder grün, sodass es für Verstappen und Co. sich nicht mehr gelohnt hätte, in die Box zu kommen. Und kurz darauf ist dann das ganze Safety-Car-Thema passiert.
Vor Colapinto
dann gecrashed ist. Demzufolge hat es Max Verstappen relativ weit nach vorne gespült. Ocon war eh vorn. Das muss man auch sagen. Aber was heißt nach vorne gespült? Norris hat es ja so gesagt, Max Verstappen hat Glück gehabt in dem Moment. Ich muss sagen, das war einfach Racing.
Ja, das hat mal wieder gezeigt, dass es nichts bringt, nur das beste Auto zu haben oder nur in der Situation vielleicht der bessere Fahrer zu sein, der weiter vorne kämpft, sondern einfach auch viel mit zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
Ja.
Also da geht es ja auch um Track Position, wo man sich auf der Strecke befindet.
Yep.
Aber für die Situation von Norris und Russell würde ich auch nicht sagen, dass sie irgendwas falsch gemacht haben.
Nö.
Weil zu dem Zeitpunkt war Max keine Gefahr in dem Sinne. Norris ist nicht gegen Max gefahren.
Mhm.
In dem Moment ist er gegen Russell gefahren. Und wenn Russell an die Box fährt,
fährst du auch in die Box.
Muss halt auch an die Box, ne?
Ja.
Rote Flagge kann man natürlich bei solchen Bedingungen immer mit rechnen, aber es bringt einem in der Situation halt auch nichts, dann drauf zu hoffen, dass jetzt 5 Sekunden später die rote Flagge rauskommt, der Vordermann gerade an die Box ist.
Ja, war unglücklich für Lando, für Max und Ocon war es halt eine glückliche Situation, aber das ist halt Motorsport, das passiert, da kann man niemanden jetzt so sagen, oh, Glück gehabt, sondern zum Thema Glück gehabt und Max Verstappen, nee, das war einfach kein Glück, dass er dort war, wo er war. Der hat davor gepusht, er ist perfekt gefahren.
War das auf Max bezogen mit dem Glück oder war das auf Alpine bezogen?
Das war auf Max bezogen mit dem Glück von Lando Norris im Interview,
krass,
dass er da Glück hatte. Und es sieht so, Nee, ich will noch nicht so sehr vorgreifen, da komme ich später dazu.
Gut, aber in gewisser Maße ist es ja schon ein Glück, dass er in dem Moment halt, dass er noch nicht an der Box war und dass genau dann halt die Safety-Car-Phase mit der roten Flagge kam.
Ja, also er hat dann sozusagen gratis Reifenwechsel bekommen.
Ja.
Max Verstappen, also oder beide Alpine. Er ist dann von Position 2, ging es dann in den Restart. War aber fliegender Start, was auch die richtige Entscheidung war in dem Moment.
Definitiv.
Wurde auch frühzeitig bekannt gegeben, fand ich alles top gemacht. Also Rennleitung, also das war ein Job, der war hart dieses Wochenende.
Ja.
Durchweg. Und die haben das wirklich gut gemacht. Zu dem Thema, dass Max Verstappen Glück gehabt hat. Er ist relativ schnell an Ocon vorbeigekommen, direkt bei der Restart-Phase. Lando Norris macht einen Fehler.
Ja.
Fährt einmal weit, verliert viele Positionen.
Ja, also.
So, Max Verstappen holt sich eine Position, Norris verliert Position. Und dann pusht er in den letzten Runden, der Verstappen, 9-10 Sekunden Vorsprung raus.
Ja.
Er hat eine schnellste Rennrunde nach der anderen hingelegt, hat keine Fehler gemacht.
Ich glaube, 17 schnellste Rennrunden hat er da hintereinander hingelegt.
Es war eine Meisterleistung, die er dann gezeigt
hat. Komplett.
Man hat auch gemerkt, diese Strafen aus Mexiko wirken nach, weil er hat nicht mehr diese Manöver geliefert, auch im Sprintrennen schon nicht gegenüber Leclerc, die ja so dieses, was ich immer kritisiert habe, dieses Reinhalten und entweder wir crashen oder nicht, hat er null gemacht. Wenn er überholt hat, war es fair, es war, also so will ich Rennfahren sehen, ja, wie er es gemacht
das
hat.
Das war clean racing.
Und dann so rauszupushen und dieses Rennen so souverän zu gewinnen dann am Ende, ich ziehe den Hut vor Max Verstappen, wenn er weiter so fährt und nach einem Rennen wie diesem, muss ich sagen, es gibt keinen verdienteren Weltmeister dieses Jahr als Max Verstappen.
Ja, voll.
Für mich, also er ist noch nicht Weltmeister, es kann immer noch viel passieren. Es geht jetzt in die Richtung Verstappen.
Ja, aber nächstes Rennen in Las Vegas. Wenn er 2 Punkte noch auf Norris gut macht, ist er, glaube ich, Weltmeister.
Ah, doch schon so viel.
Ja. Ja.
Okay, krass. Ja, aber man muss wirklich sagen, so sieht Racing aus. Fahrerisch war er mit Abstand, oder war es mit Abstand das Beste, was ich seit Jahren gesehen habe. Und der Typ ist einfach, ja, er ist eine fahrende Legende und er kann sich mittlerweile mit einem Senna auf ein Niveau stellen, er kann sich mit einem Hamilton auf ein Niveau stellen und er kann sich auch fahrerisch mit einem Schumacher auf ein Niveau stellen.
Der hat übrigens einen Schumacher-Rekord eingestellt.
Oh, welchen?
Ne? Die längste Zeit ganz oben in der Fahrerwertung.
Aha.
Ja, das waren bisher 896 Tage. Durchgehend an der 1 und er hat jetzt mit dem Rennen 897 Tage gepackt.
Top.
Top. Bedeutet auch, Hamilton hat trotz der dominanten Zeit niemals das hinbekommen, so konstant auf der 1 zu sein.
Auf der
1
zu bleiben. Ja, der Nico hat dazwischen gefunkt, Rosberg. Ja,
ja. Ja, oder dann gab es hier und da ja trotzdem mal immer irgendwelche Wechsel.
Ja, Vettel hat ja auch mal Druck gemacht zwischenzeitlich. Ja, ja. Ja. Also ich muss sagen, ihr kennt ja den Podcast schon eine Weile, ihr alle, die schon eine Weile dran sind. Ich bin sehr Verstappen-kritisch gewesen. Und jetzt muss ich sagen, wenn er weiter so fährt und weiter diese Leistungen so zeigt, werde ich noch zum Verstappen-Fan.
Ja.
Weil das war, ich bin einfach begeistert. Es kann doch nicht sein, dass jemand so gut ist. Also wirklich.
Ja, das war Hammer.
Krank.
Vor allem dann auch trotzdem unter dem Druck, den er hat jetzt über die letzten Wochen, dass er da so performt hat. Und ich denke mir so, warum bekommt Norris das nicht hin, einfach mal einen geilen Start hinzulegen? Weil man hat ja gesehen, in dem Moment, wo Max dann vorne war, klar, da hast du freie Sicht. Du kannst da schön die Strecke sehen, kannst deine Runden fahren. Hinter dir sind alle am Struggeln, überhaupt die Bremspunkte zu sehen.
Jo.
Dadurch, dass der die ganze Gift, die durch den Diffusor hochgezogen wird. Und wenn Norris einfach am Start nicht so komplett dämlich wieder das Verhauen hätte, hätte er halt klare Sicht von vornherein gehabt und hätte irgendwie, also du bist als Erster im Regen einfach schneller. Aber man muss erstmal in die Situation kommen, das auszunutzen. Und dass jemand, der auf der 1 war, das nicht hinbekommt, während jemand, der auf Platz 17 startet, das auf die Reihe bekommt, nach vorne zu fahren und dann die Chance zu nutzen. Ja. Also das ist einfach nur sensationell.
Sensationell und auch wirklich, wenn er Weltmeister wird, 100% verdient, ja, diese Saison.
Und mal wieder einen Williams, der WM entscheidend ist.
Aua! Aua, stimmt! Williams schlägt ein, Verstappen.
Eine Red Flag.
Red Flag und Verstappen.
Oder also Safety Car.
Safety Car.
Ja. Ah, also Safety Car und Williams und WM-Entscheidung ist. Es ist nicht das erste Mal. Ja,
dann muss er mal einen Sekt vorbeibringen und, ja, oder ein Bier schon mal. Hier, ja, bitte. Dankeschön, dass du eingeschlagen bist.
Aber für eine Sache fällt mir gerade noch, ja, ein Statement von Max, was im Hinblick auf 2021 nochmal. Mhm. Der hat sich über das Qualifying mit dieser lang dauernden roten Flagge beschwert.
Ja.
Und meinte so, ja, der ist in die Wand gefahren. Das war klar, der kann nicht weiterfahren, da muss direkt eine rote Flagge kommen. Mhm. Hat er, glaube ich, vergessen, dass 2021 die nicht vorhandene rote Flagge ihm
die Weltmeisterschaft gebracht,
ja,
hat.
Also,
ja, ja. Oder, na gut, 2021, oh, das wäre auch eine wilde letzte Runde geworden, beide mit frischen Reifen. Ja,
rote Flagge 2021.
Oh, das wäre auch. Das wäre cool gewesen.
Ja, da wäre Hamilton halt vorne mit frischen Reifen gewesen.
Hamilton vorne mit frischen Reifen, Verstappen hinten mit frischen Reifen und dann wäre es wirklich, ja, ein Duell auf Augenhöhe gewesen, ja, und dann wäre es nicht so ein Geschmäckle wieder gewesen. Ja. Sondern, oh, das
aber fand ich halt interessant, dass er jetzt dann so, also checke ich schon die Meinung, sehe ich, ja, ganz genauso, aber dass er das dann so sieht, aber selber schon mal von genau sowas profitiert hat, ne? Zeigt halt, mal gewinnt man, mal verliert man mit sowas. Ne? Ja. Die Rennleitung, die funkt immer mal dazwischen.
Es sind noch viele, viele weitere Dinge passiert. Was ich noch sagen wollte zum Thema Max Verstappen, um das zum Abschluss zu bringen, selbst ohne diese rote Flagge und ohne diese glückliche Fügung, dass er dann diesen kostenlosen Reifenwechsel bekommen hat.
Der wäre weit vorne in die Punkte gefahren.
Er hätte trotzdem gewonnen, meiner Meinung nach. Der hätte die alle klassiert.
Glaubst du, gewonnen?
Komplett, ja, ja. Ja, der hat so ein Gespür für dieses Wetter und für dieses Racing auf dieser Strecke vor allem. Er hätte das Ding gewonnen, trotzdem, würde ich sagen. Und Lewis Hamilton hat auch bei Social Media ihm gratuliert tatsächlich,
ja,
und hat auch gesagt, das war eines der Rennen der Geschichte und das beste Rennen, was er je gesehen hat oder miterlebt hat. Hat Lewis Hamilton gesagt und hat ihn wirklich dafür gratuliert. Und da hat der Reporter gesagt, na, was ist denn mit 2021 Brasilien? Da bist du doch vom letzten Platz davor gefahren. Und er hat gesagt, das war nichts im Vergleich zu dem, was Verstappen heute gemacht hat. Und das scheint, wenn selbst ein Hamilton, die so harte Konkurrenten sind, das so anerkennt, dann ist das wirklich eine starke Leistung, was er da gezeigt hat. Also für alle, die es nicht gesehen haben und wirklich nur den Podcast hören, schaut es euch an.
Ja, das war wirklich sensationell.
Komplett wert, dieses Rennen. Jede Runde war spannend. Und damit möchte ich jetzt das Thema Verstappen und Sieg erstmal abschließen. Wir haben jetzt noch zwei Themen, die ich gerne ansprechen möchte. Mhm. Möchtest du zuerst über Alpine oder zuerst über Behrmann sprechen?
Boah.
Hast du Bock?
Ja, lass mal zuerst über Alpine sprechen.
Jo.
Das passt noch ganz gut dazu und ich habe da noch einen dritten Punkt, über den ich sprechen
Ja, geil. Später. Dann lass uns mal durchziehen. Ja. Alpine. Der Haufen ging ganz gut, würde ich sagen, im Regen. Ja,
vom Traktor zum Pole-Setter. Nicht Polsatter, Podium.
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 Doppelpodium, ja, für Alpine.
Eieiei, das ist
krass. Und das nicht, weil sie nur Glück hatten, dieses Glück hatten, das ist immer falsch gesagt, ne? Ja. Nicht, weil sie auch diesen Vorteil hatten durch die rote Flagge, sondern die Pace war da.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das erste halbe Jahr haben wir die so zerrissen oder das erste Vierteljahr.
Ja, vor allem, ich finde es halt krass zu sehen, am Anfang waren die ja auch wirklich verdammt mies.
Ja.
Dann kommt mal wieder ein Führungswechsel bei Alpine. Mhm. Briatore kommt wieder zurück in die Formel 1.
Wir haben es kritisiert. Also nicht Briatore, aber den Führungswechsel haben wir kritisiert.
Aber dann auch Briatore, eine sehr kontroverse Person mit der Vergangenheit Singapur 2008.
Mhm.
Aber auf einmal scheint es da zu laufen. Dann im Background bekommt man mit, ja, Renault will keine eigenen Motoren mehr herstellen.
Mhm.
Die wollen von einem Werksteam zu einem Kundenteam werden. Ist jetzt nicht so nice aus Sicht eines Werksteams.
Ja.
Aber auf einmal packen die es aufs Podium zu fahren. Also,
und dann
vielleicht überlegt man sich das jetzt doch nochmal anders mit dem Motorenwerk.
Ja, ich finde es halt auch so, also super krass, so weil die Pace halt auch da war im Regen und die Fahrer haben auch keine Fehler gemacht. Also man muss Ocon und Gasly wirklich loben.
Voll.
Das, selbst Alonso hatte Probleme mit dem Auto, hat viele Fehler gemacht. Und das ist ja fahrerisch schon ein Top-Niveau. Und jeder Fahrer war am Struggeln und ist mal weit gefahren. Ein Hamilton war ja jenseits von Gut und Böse unterwegs bis zur roten Flagge.
Aber danach ging der Koffer auch richtig
gut. Ja, da scheinen sie irgendwas gefunden zu haben. Die haben übrigens noch eine 10.000 Euro Strafe bekommen, ja. Mercedes, weil die für die zweite Startaufstellung, die da nochmal war, als der Start abgebrochen wurde, haben die den Luftdruck angepasst. Und das war nicht ganz so.
Ja, Russell erlaubt. Meinte, sie wollten den Luftdruck anpassen, haben es aber irgendwie nicht hinbekommen. Ich habe trotzdem die Strafe, weil sie haben es ja versucht oder waren da irgendwie dran. Was mir gerade auch noch einfällt.
Ja.
Dieser mystische Funkspruch von Carlos Sainz.
Was für ein mystischer Funkspruch?
Wer meinte, Ricky, was sind das für Reifen? Das sind keine neuen. Und dann noch dieses fragende Hello hinterher. Hallo,
ist hier jemand?
Ich dachte mir, das darf doch nicht wahr sein.
Stimmt.
Ferrari wieder. Das war wirklich der Funkspruch vom ganzen Wochenende.
Ja, das sind auch keine neuen Reifen. Also Alpine müssen wir nochmal zurück.
Ja.
Wie gesagt, fahrerisch eine Top-Leistung. Man gönnt es dem Team auch nach. Die haben ja wirklich nur Feuer bekommen das Anfang des Jahres.
Voll.
Und jetzt kommt ja das Wilde. Die haben 35 Punkte damit gemacht. Mhm. Und sind vom 9. Platz in der WM auf den 6. vorgesprungen.
Das ist so
haben
verrückt.
Haben Williams weggeschossen, haben Racing Bulls weggeschossen und Haas weggeschossen. In einem Rennen.
Dinge, mit denen die auch nicht gerechnet haben.
Wie viele Millionen Euro dieses Rennen gerade gebracht hat,
kannst
du dir nicht ausmalen. Wahnsinn.
Ja. Und auch schön, dass die Fahrer untereinander dann nicht nur angefangen haben, sich zu streiten, wer jetzt auf 2 und wer auf 3 im Ziel
Nein, die ankommt. Wollten einfach nur fertig werden. Da.
Das ist Hammer. Also geniale Teamleistung.
Yep. Und ich glaube, Ocon, wir hatten es ausgewertet, Ocon hatte 1, 2, 3, 5 Punkte bis zu diesem Rennen und hat jetzt 18 Punkte mit einem Rennen geholt. Also man merkt schon, dieses Rennen hat finanziell und punktetechnisch extrem was gebracht. Ich finde es halt schade noch persönlich für Haas. Ich bin ja so dieses Jahr so ein bisschen so ein kleiner Haas-Fan geworden, weil die sich wirklich so vom ultra schlechten Team mit der neuen Führung so gemausert haben und jetzt regelmäßig wenige Punkte, aber Punkte einfahren. Und das ist jetzt einfach mal so ein Tritt ins So ein Arschtritt von Alpine, musst du sagen.
Ja.
Wegen einem guten Rennen einfach mal die ganze Arbeit von einem Jahr kaputt gemacht, weil die haben ja jetzt so dran gepusht, die Racing Bulls zu überholen.
Mhm.
Haben es geschafft und dann kommt Alpine und macht einfach mal 35 Punkte. Übrigens, Racing Bulls 44 Punkte und Haas 46. Alpine jetzt 49, das heißt, es wird nochmal richtig eng.
Ah, also, da werden
wir
auch
nochmal eine schöne Spannung
ins Mittelfeld. Abu Dhabi wird es da spannend, weil da geht es ja richtig um Millionen.
Da geht es wirklich um Millionen. Was denkst du zu Aston Martin? Die haben 86 Punkte aktuell.
Oh, schwierig.
Was wirklich sehr viel ist. Können die 5. Position halten oder werden wir nochmal Ausreißer sehen? Ich glaube, ein so ein Rennen nochmal von Alpine und die sind vorbei.
Ja, aber ob es nochmal so ein.
Ob es nochmal so
viel geben wird? Ich will es noch nicht als Glück bezeichnen von Alpine.
Mhm.
Aber dieses so. Also Glück im Sinne von, sie waren halt in dem Rennen.
Hat alles
mit
gepasst.
Allen, es hat einfach alles gepasst. So.
Ja.
Und so eine Chance, die bekommt man nicht immer.
Ja.
Und insofern, sag ich mal, hatten sie Glück, dass alles gepasst hat.
Mhm.
Aber das halt zusammenzubekommen, das war kein Glück.
Das war kein Glück.
So,
das war fahrerisch so ein Team.
Aber ich glaube nicht, dass sie nochmal, wenn es ein geordneteres Rennwochenende ist, so eine Leistung hinlegen können.
Okay. Ja, glaube ich auch. Das Problem ist auch, so Regenrennen werden wir jetzt nicht mehr erwarten. Nächstes Mal Las Vegas, danach Katar und dann Abu Dhabi, ich glaube Regenrennen.
Ach, die Regenreifen sind trotzdem mit dabei.
Ja, die sind mit dabei.
Die sind immer mit dabei.
Die sind halt sinnlos, wenn man rote Flagge macht, während alle auf Inter sind. Das macht halt keinen Sinn. Aber ich muss sagen, Las Vegas ist ja auch wieder interessant, weil da hat man beim ersten Rennen schon die Diskussion, obwohl mit euch jetzt hier noch nicht im Podcast, weil wir sind ja erst seit diesem Jahr dabei. Es ist relativ kalt nachts in Las Vegas.
Ja.
Und da könnte es reifentechnisch dann zu Temperaturproblemen kommen, weil die gerade auch so unglaublich lang ist.
Boah, es könnte für den McLaren auch richtig mies werden.
Richtig, weil der braucht so 2-3 Runden um Temperatur. Ja. Dafür ist es für einen Red Bull wieder gut, der relativ reifenfressend ist, in Anführungsstrichen. Aber kommen wir später dazu. Wir sind ja jetzt hier noch in Brasilien, weil wir haben ja noch Oliver Behrmann, der sponsortechnisch einiges geleistet hat, um im Bild zu sein.
Ja.
Hast du mitgezählt, wie viele Abflüge er hatte?
Ich habe irgendwann nur noch angefangen zu überschlagen. ich glaube aber, es waren 6.
6 Abflüge. Und er hat sie aber alle relativ gut wieder gefangen. Mhm. Immer mal durch. Also er wusste dann schon mal, wie es auf die Strecke zurückgeht.
Ja. Also ich meine, ist ja auch richtig, dass man sich so als junger Fahrer mal, der war ja zum ersten Mal auf der Strecke, dass er sich wirklich mal die Strecke von jedem Blickwinkel anschaut. ja, mal eine andere Perspektive einnehmen. So.
Ja, einfach mal die Strecke sich angucken. Und was Felix noch vor mir gesagt hat, bevor wir hier im Podcast sind, das Spannende oder was er interessant findet, er hat es geschafft, mit all diesen Abflügen noch vor Sauber zu landen.
Oh,
und das zeigt, wie schlecht Sauber ist.
Ah, ja.
Und Sauber hatte nicht viele Abflüge. Eigentlich fast
gar keinen.
Yep. Und Oliver Behrmann.
Stimmt, Sauber war das einzige Team, was dieses Wochenende wieder gar kein Thema war, ne?
Ja, auch 0 Punkte wieder geholt hat. Mit dem letzten, der ins Ziel gekommen ist, war wieder Joe. Danach kommt Alonso. Der hatte aber auch einige Verbremser mit drin und alles drum und dran. Und dann Bottas. Aber hey, 13. Platz für Bottas, das ist doch cool. Müssen wir schön reden.
13.?
13. Platz, aber ist trotzdem Vorvorletzter.
Ja.
Weil alle anderen sind ausgeschieden oder gar nicht gestartet. Oder wurden disqualifiziert. Ah, also es war einiges dabei, dieses Rennen. Auch Piastri hat noch eine 10-Sekunden-Strafe gehabt.
Stimmt. Stimmt, der hat ja zwischendurch Lawson weggekegelt.
Er hat zwischendurch Lawson weggekegelt.
Aber so richtig.
Stimmt.
So richtig weggekegelt.
War ja im Sprint-Quali auch noch wieder so eine Situation. Lawson und Perez, da ging es ja auch in die nächste Runde. Ja. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen.
Ja, die geben sich nichts, ne?
Null. Und, wo fangen wir an? Sprint-Quali war ein Red Bull auf der Innenspur und hat den Lawson leicht behindert. Und dieser Funkspruch, der war ja so geil. War das Perez oder was? So ja, in der Richtung. So.
War das Perez oder Max? Und genau. Dann von der Box kam nur so, alles gut, bleib ruhig, ja, alles gut.
Genau, bitte nicht schimpfen, alles gut. So. Da hast du richtig die Panik in seiner Stimme gemerkt. Das fand ich schon geil. Und im Rennen sind sie auch wieder aufeinander getroffen und da ging es auch wieder um Punkte. Und das haben sie gut gelöst. Eigentlich. Mhm. Also sie sind hart gegeneinander gefahren, haben sich aber dann jetzt mit gewissem Respektabstand, Abstand war da wieder keiner, kam auch zu einer leichten Berührung.
Ja, ich glaube, das war so abgesehen von allen Sachen, die so viel zu knapp wurden, wie jetzt von Piastri und Lawson.
Boah, den hat er voll
aber so vom Racing war das, glaube ich, das Härteste, was man am Wochenende gesehen hat.
Ja, also die haben sich nichts geschenkt. Wie gesagt, es gab eine kleine Berührung. Aber es war halt noch Racing auf einem sehr guten Niveau. Also Perez ist in reingestochen, relativ spät fand ich auch.
Ja.
Und hat aber Lawson genug Platz gegeben, um zu atmen und umgedreht das Gleiche. Von daher war schönes Racing, was positiv für Lawson wieder ausgegangen ist. Muss man auch dazu sagen. Der hat einen Perez da wirklich eingeschenkt in dem Moment. Und Piastri hatten ja... Das zeigt wieder die Klasse von Lawson mittlerweile. Piastri ist ihn hinten aufs linke, rechte Rad gefahren. Er dreht sich raus und hat das Auto, aber während er rückwärts rollt, musst du ja auch die Kupplung ziehen, sonst machst du Getriebe, Motor, irgendwie alles im Arsch dann noch. Und währenddessen hat er das Auto wieder so rumgeturnt, während er den Schwung wieder genutzt hat, um fast keine Zeit zu verlieren. Das zeigt, was für ein Verständnis er für das Fahrzeug und für die Rennsituation hat und wo er gerade ist.
Ja.
Also Lawson ist fahrerisch tatsächlich ein Top-Talent auch.
Ja.
Also wir reden hier nicht von, na gut, er ist jetzt unter den 20 besten Fahrern der Welt.
Ja.
Okay, warte, 18. Die anderen 2 kannst du dir aussuchen.
Aber Bottas ist ja nicht mal unter den Top 20 gerade.
Ach, fahrerisch kann er schon.
Ja. Aber laut,
Ergebnis,
laut WM-Wertung ist er auf Platz 22.
Aua. Laut WM-Wertung. Aber was ich sagen wollte, es fahren da so 18 Top-Athleten im Kreis. Und die anderen 2, wie gesagt, sucht euch raus, wen ihr da gerne sehen wollt, der kein Top-Athlet ist.
Mhm.
Ja, also was viel passiert. Wir haben bestimmt ein oder zwei Punkte wirklich vergessen, die.
Ja. Was man auch noch erwähnen muss.
Hau mal raus, du hattest noch einen Punkt.
Nee, noch mal eine andere Sache. Ja. Leclerc und Max, die haben auch zwischendurch schön gefightet.
Auf der Strecke?
Ja. Das ging immer, also so über zwei, drei Runden, nicht Runden, Kurven, immerhin.
Boah, das, ich hab's vergessen.
Das war, also Leclerc war noch so von denen, die da vorne rumgefahren sind, der es am ehesten probiert hat, Max hinter sich zu halten.
Ja.
So Piastri, der hat ja dann doch relativ schnell irgendwie
gegen
Max verloren. Also das,
da bremst vorbei weg, so.
Ja, irgendwie Lücke offen gelassen oder so, aber Leclerc, der hat da ja schon auch dann ein paar Manöver mitgemacht, wo er dann besonders spät auf die Bremse ist und so. War einfach schön zu sehen.
Okay, ich erinnere mich null daran gerade, ne? Guck, es ist einfach zu viel passiert, ne? Ist einfach viel.
Einfach nochmal das Rennen gucken, dass man die ganzen Details nochmal sieht.
Ja, gerne, aber vorher müssen wir, wenn der Podcast vorbei ist, erstmal die ersten Runden der MotoGP nochmal angucken.
Oh ja, 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 auf jeden Fall.
Anderes Thema.
Ja, was am Rennwochenende aber auch noch ein Punkt war, den ich ganz spannend fand, Hamilton hatte die große Ehre, von Senna den alten McLaren zu fahren. War natürlich jetzt als Ehrenbürger der Stadt und generell Liebling der Brasilianer eine super krasse Ehre für ihn, dann so anlässlich des 30-jährigen Todestags oder 30 Jahre Senna halt, dann auf der Strecke mit dem Auto zu fahren. Und danach wurde er interviewt und er meinte, war natürlich super emotional und so auf die Frage, wie das war, da rumzufahren. Hat sich dann aber das Auto nochmal angeguckt und meinte so, damn, das ist ein richtiges Rennauto. Wenn ich könnte, würde ich heute damit fahren.
Das tut wirklich weh. Er hat ja auch, als das Qualifying abgebrochen ist, Stefano Domenicali in einem Interview reingeplatzt und hat gesagt, ey, wenn du mir richtige Regenreifen geben würdest, dann könnte ich ja auch mal fahren bei dem Wetter, so ungefähr. Eieieiei, das ist aber auch schon wild gewesen. Dieses Auto von Senna, ich habe eine Vermutung, wo das herkommt. Das war ja das Originalauto. Und Sebastian Vettel war ja auch vor Ort dieses Wochenende und hat dann nochmal so einen riesen Helm gebaut, wo alle Fahrer nochmal so an Senna gedacht haben. Glaubst du,
das ist von Vettel?
Ich vermute, dass das von Sebastian Vettel aus seinem Fuhrpark war, weil er hat ja auch einige Autos privat in seinem Fuhrpark. Und es ist auch ein Auto von Senna dabei, was er selber auch schon gefahren ist. Oder war es von Nigel Mansell? Also, oder er hat ja mehrere. Ich glaube, in Silverstone ist er einmal mit E-Fuels gefahren. Das war von Nigel Mansell, glaube ich, ein Auto. Das war aus seinem Privatbesitz. Ist er in Imola nicht auch eingefahren? Was ist er in Imola gefahren dieses Jahr?
Oh, das weiß ich nicht genau.
Das müsste eigentlich einer von Senna gewesen sein. Und ich vermute, dass das vielleicht aus Sebastian Vettels Privatbesitz war. Ich kann ja gleich nochmal recherchieren.
Das wäre auch spannend. Aber also ich habe mir auch die paar Runden angeguckt und es war schon.
Was waren so deine Eindrücke von der Runde? Vor allem das Thema Sound, hatte ich das Gefühl, dass die Mikrofone gar nicht darauf ausgelegt waren, mit so einem lauten Auto umzugehen.
Ja, Sound war, also ich habe es mir nur auf dem Handy angeguckt gehabt, während ich was zu essen gekocht hatte, aber Sound war natürlich eine ganz andere Klangkulisse. So, und wenn Hamilton mit dem Ding gefahren wäre im Rennen, und alle 19 mit den aktuellen Autos, man hätte einfach nur das Auto gehört. So egal welche Aufnahme, egal welches Auto man wo auf der Strecke gesehen hätte, man hätte nur diesen McLaren gehört. Und auch die Fans, die vor Ort waren und die Stimmung so, also man hat gemerkt, dass es ein richtig emotionaler Moment war.
Komplett. Ich habe auch die Infos jetzt schon mir parallel mal rausgesucht.
Von wem das Fahrzeug war?
Von wem das Fahrzeug war. Es war direkt von McLaren und von Honda nach Brasilien gebracht worden. Ist von 1990 gewesen. Der MP4-5B war das. Und Sebastian Vettel besitzt einen MP4-8 von 93, den er beim Festival of Speed zum Beispiel gefahren hat. Und demzufolge war es direkt aus McLaren bzw. Honda besitzt das Fahrzeug.
Auch aber
original ist ja immer.
Geil, dass das so, also Das ist nach möglich. So vielen Jahren dann ja. generell sowas noch zelebriert wird und da merkt man auch, was das für eine Legende ist.
Absolut, absolut. Und ich freue mich auch, dass Hamilton da wirklich kein Blatt vom Mund nimmt und sagt, oh, endlich mal wieder ja. ein richtiges Rennauto gefahren.
Ja. Das ist wild. Man merkt generell gerade, er ist zwar nicht mehr besonders motiviert im Mercedes, aber er ist schon angriffslustig.
Ja, ja.
Also
der nimmt kein Blatt vom
Mund. Nee, man merkt so, der hat Energy und ich glaube die Vorfreude auf Ferrari, ja. so dass der hat Bock.
Ich würde auch sagen, allein in dieses Interview reinzuplatzen und Domenicali einfach mal dann so einen Satz an den Kopf zu schmeißen, ja,
ja,
da brauchst du schon Eier für. Das würde jetzt ein Colapinto zum Beispiel jetzt nicht machen, weil aber Hamilton ist ja schon viele Jahre jetzt in dem Zirkus.
Ja, der kann sich das erlauben.
Der kann sich das erlauben. Und Verstappen würde es auch machen.
Ja, safe. Safe. Und auch ganz spannender Side-Fact ist, war irgendwas im Laufe des Wochenendes kam das Thema auf, wurde Hamilton gefragt, wie lange er so noch fahren will.
Mhm.
So auch im Hinblick jetzt auf Alonso, der die 400 Rennen geknackt hat und damit ja, also Alonso wartet jetzt gerade auf das 400. Rennen, was Hamilton hat, dass er nicht alleine im 400 Club sitzt. und da meinte Hamilton nur so, also mich werdet ihr definitiv noch länger sehen als ihn.
Okay, das ist
also krass. Der scheint gerade richtig Bock zu haben.
Das war jetzt das 353. Rennen von Hamilton.
Oh, muss sagen, nur
50 Rennen noch, das sind ja mindestens 2,5 Jahre. Nee, wie viele Rennen fahren wir denn jetzt?
Fast 24?
Haben wir den Rennkalender mittlerweile?
Den Rennkalender plus zwei weitere Jahre mit dem
Ferrari. Die Ferrari-Zeit macht er die 400 voll.
Ja, und wenn er noch länger fahren will? Boah, ja, es
105 spannend. Siege hat er bereits.
Krass.
105 Pole Positions und 201 Podiumplätze. 201 krass. Podiumplätze. Bei 352 Starts. Und das mit dieser Durststrecke, die er hatte, war das eine kranke Statistik bis dahin. Nicht schlecht. Jo, hast du noch was auf dem Herzen? Weil es war zu viel. Wir werden bestimmt nächste Woche auch wieder ein bisschen was... Nee, halt, das ist
ja
jetzt
zwei Wochen. Nächste Woche nicht, Pause. Ja. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause.
Wann geht's denn weiter? Ah, nächste Rennen Las Vegas am 22.11. Oh nein.
Warum um 9?
Erste freie Training, 3.30 Uhr.
Ja, ich stelle mir einen Wecker.
Ja, wir gehen da durch für euch.
Das wird wieder so sein, ich stelle mir einen Wecker, mach an und penne währenddessen ein und bekomme das so halb mit.
Und guckst die Highlights danach. Ah, herrlich. Das Qualifying ist 7 Uhr am Samstag und das Rennen auch Start 7 Uhr. Mitteleuropäische Zeit. Packe ich euch aber alles wie immer in die Videobeschreibung. Das findet ihr neben Podcast die Zeiten fürs nächste Rennen.
Ich hoffe, die haben die Gullideckel schon alle ordentlich verblombt. Fresh gemacht.
Jawohl. Ah, das für mich wieder eines der Highlights im Jahr, dieses Rennen. Nicht aus Racing-Sicht, sondern du darfst mit einem Formel-1-Auto den Strip runterfahren, während alles beleuchtet ist. Mhm. Was muss das für ein surreales das Gefühl muss sein?
Crazy sein.
Ich würde es mir gerne mal
live anschauen?
Nee,
da kannst du ja auch schon mal einen Kredit aufnehmen für die Tickets.
Letztes Jahr haben wir ja geguckt gehabt, ob wir spontan mal was machen können. Boah. Wollen wir das jetzt hier mal highlife machen? Was so ein Ticket kostet?
Boah, ja.
Las Vegas Formel 1.
Wenn man da überhaupt noch was bekommt.
Tickets.
Wobei, ja, da
keiner hin. Das
die hatten ja Probleme, die Tickets überhaupt auszuverkaufen. Ja,
Formel 1 Las Vegas Tickets.
Aber da gibt es sowas.
Ja? Ja. Erstmal Cookies akzeptieren ohne Ende.
Aber nicht, dass dann...
Ab 99 Euro für Donnerstag.
Ja, für Donnerstag. Da kannst du ja in die Pressekonferenz angucken. Oder
nee, ich glaube, das erste Training ist für die schon donnerstags.
Ah, jo,
wegen der Zeitverschiebung.
Ja, stimmt, weil es nachts ist. Klar.
Okay, ab 100 Heineken GA Single Day Ticket. Sonntag. So, gucken wir mal rein. Da war ja letztes Jahr die Kontroverse, dass durch den Gullideckel wurde ja das Training verschoben.
Mhm.
Und dann mussten dann, weil die Sicherheitsleute irgendwann auch mal Feierabend hatten, mussten die Tribünen dann geräumt werden und du hast dir ein Ticket geholt und konntest aber nicht mal gucken. Da gab es ein bisschen.
Ja, das
gab's ist ein bisschen. Alter, was ist das denn für eine geile Ticket-Animation?
Ich hoffe, das haben die dieses Jahr ein bisschen besser gelöst.
$350, hast du Bock? Ist auch ein richtig interessanter Spot. Die fahren einfach geradeaus an dir vorbei.
Oh, am cool. Strip. Cool. Hammer.
Machen wir?
Nee. Und Hotels und Flüge?
Wir schlafen auf der Tribüne. Ey, guck. Ey, geht mal auf die Internetseite von, oder googelt mal Formel 1 Tickets Las Vegas. Und dann geht mal auf die offizielle F1LasVegasGP.com Seite. Da gibt es eine Animation von deinem Sitzplatz in 3D.
Ach, wie geil.
Das habe ich so noch bei keinem Ticketsystem gesehen. Und ich habe mittlerweile relativ viele Tickets bestellt dieses Jahr. Das sieht ja top aus. Da siehst du genau, was dich erwartet.
Das ist cool gemacht.
Für $350 ist das echt ein scheiß Ausblick.
Du siehst die Autos.
Die fahren da eine Sekunde
an dir vorbei. Du darfst nicht im falschen Moment blinzeln, sonst hast du es verpasst.
Ja.
Einmal von links nach rechts, keine Kurve oder so, einfach nur Vollgas. Und dann klingen die nicht mal krass.
Und dann sind wir für zwei Tickets $763 los.
Ja.
Plus Mehrwertsteuer.
Ja.
Geil.
Perfekt. Ja, nee, machen wir nicht.
lass mal sein. Schön. Also, wir freuen uns aufs nächste Rennen. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, dieser Podcast. Ich hatte noch ein, zwei Punkte, die ich gerne ansprechen wollte, aber das machen wir einfach das nächste Mal.
Ja.
Genau. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, dann gerne auf unser Instagram.
Instagram.
Ah, ja, ich sprach Fasching heute wieder am Start. Also, wir sehen uns, wünschen euch eine schöne Woche.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.